Herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Lieblingsthema vom Johannes, nämlich der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Und man könnte auch sagen, oder den Titel des Podcasts so wählen: Banker und Versicherungsvertreter hassen diesen Trick. Und warum das so ist, da kommen wir gleich mal dazu. Es gibt noch ein schönes Zitat von Bertolt Brecht. Ich weiß gar nicht, da fällt mir gerade ein, Johannes, ob du es bei Instagram letztens gesehen hast, von dem AfD-Politiker, der von einem 12-Jährigen interviewt wird. Und er setzt sich dafür ein, dass in den Schulen mehr deutsche Gedichte und mehr deutsche Volkslieder gesungen werden. Und dann fragt dieser 12-Jährige, was ist denn Ihr lieblingsdeutsches Gedicht? Und er kennt gar keins. Ja, daran musste ich gerade denken. Aber Bertolt Brecht sagte eben, nur Dilettanten überfallen eine Bank, wahre Profis gründen eine. Und warum die Puck oder vielleicht ja, die Puck eine eigene Bank oder eine Unternehmerbank ist, das wirst du uns heute mal erklären, weil du brennst ja wie Feuer hier für dieses Thema.
Ja, hallo Maurice erstmal und hallo liebe Zuhörer zu diesem, ja, ich sag mal, anderen Thema, aber extrem spannendem Thema. Und die Einleitung zu meiner Entschuldigung, die hat Maurice gewählt. Also mit dem Versicherungsvertreter, mit dem Banker, damit habe ich nichts zu tun. Aber du hast schon richtig erkannt und du hast es ja schon öfters erlebt, immer mal in einem Podcast, wenn es um die PUC, also wir nennen jetzt mal die Abkürzung PUC für pauschal dotierte Unterstützungskasse, wenn es um die PUC ging, dann habe ich wirklich richtig gebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur ganz kurz einleitend, warum ich dafür so extrem brenne, das liegt auch daran, dass ich mit dieser PUC extrem selbstbestimmt sein kann. Und solche Gestaltungen, wo ich selber bestimmen kann, die liebe ich, ist auch mit einer meiner größten Werte, Selbstbestimmung. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich für dieses Thema so extrem brenne. Nur mal zum Hintergrund. Also es liegt nicht nur daran, dass das nachher in der Anwendung extrem flexibel ist, sondern dass ich hier super selbstbestimmt als Unternehmer sein kann.
Und als ich das erste Mal gehört habe, klang das Thema sau langweilig für mich. Hier geht es ja im Kern um ein sehr wichtiges Thema, was uns alle betrifft, nämlich unsere Altersvorsorge. Klar ist ja, der Staat wird nicht mehr für unsere Altersvorsorge aufkommen können, jedenfalls nicht mehr in dem Rahmen, der notwendig ist, um dann einen schönen Lebensabend auch zu vollbringen. Das heißt, wir müssen ja privat vorsorgen oder wir können eben über ein solches Tool hier vorsorgen. Und dieses Tool hat eben keiner auf den Kopf, keiner auf dem Schirm, sondern die meisten kennen noch die betriebliche Altersvorsorge, wo sich der Arbeitgeber ja auch irgendwie ein Stück weit beteiligt und das steuerlich immer ein ganz gutes Tool, glaube ich, ist. Aber die PUC ist so ähnlich, oder?
Ja, also die PUC ist ja nichts anderes wie einer der 5 Durchführungswege in der betrieblichen Altersversorgung. Also wir haben ja insgesamt 5 verschiedene Durchführungswege. Ich sage mal, der Klassiker und am weitest verbreiteste ist natürlich die Direktversicherung. Ja, das kennen auch viele Arbeitnehmer, aber natürlich auch die Arbeitgeber. Also die klassische Lebensversicherung oder Versicherungslösung einfach hinten dran. Dann gibt es noch Pensionskasse, Pensionsfonds und dann gibt es eben die Unterstützungskasse. Und es gibt auch noch eine Pensionskasse. Und uns interessiert jetzt in diesem Zusammenhang nur diese Unterstützungskasse. Also es ist auch ganz normal ein Weg der betrieblichen Altersversorgung. Dazu ist zu erwähnen, dass der älteste Weg der betrieblichen Altersversorgung ist. Also diese PUG ist nicht irgendwas neu, modernes, sondern wirklich eigentlich schon uralt, ja, und war damals die erste Möglichkeit, überhaupt betrieblich vorzusorgen. Aber so wie du schon gesagt hast, es kennt kaum einer. Und das liegt zum einen daran, dass es auch der Arbeitgeber nicht kennt. Ja, also, dass es der Arbeitnehmer nicht kennt, ist da nicht verwunderlich, weil der würde es nur kennen, wenn dieser Durchführungsweg von seinem Arbeitgeber angeboten wird. Ja, bei uns ist es so, dass wir nur diesen Durchführungsweg anbieten. Als Arbeitgeber muss ich ja etwas anbieten, aber ich habe die Wahl in dem, was ich anbiete. Und wir haben uns hier für die PUG entschieden, weil die halt so unglaublich viele Vorteile bietet. Und das Schöne daran ist auch, nicht nur für mich als Arbeitgeber, sondern halt auch für den Arbeitnehmer. Also ich komme hier perfekt in die Win-Win-Situation. Und du hast es ja schon angedeutet, wir werden in der Zukunft, wir haben es ja auch schon heute, die Herausforderung haben der Altersarmut. Das betrifft auch nicht nur die Arbeitnehmer. Das wird auch in Zukunft ganz, ganz viele Arbeitgeber betreffen, weil gerade die ja gar nicht in der Pflicht sind, irgendetwas zu tun. Ja, und dadurch oft die Konsequenz entsteht, dass die auch tatsächlich nichts tun. Das heißt, im Alter, wenn die nicht durch ihre Firma versorgt werden können, ja, die haben überhaupt keine Altersversorgung. Also auch hier wird es drastische Altersarmut geben. Und wir sind ja jetzt gerade in der Vorbereitung zur Bundestagswahl. Ja, und da hört man im Vorfeld jetzt über die gesetzliche Rente nicht allzu viel. Es gibt verschiedene Modelle, aber das spielt auch nur am Rande irgendwo eine kleine Bedeutung. Ja, letztendlich ist so der Tenor, ja, es gibt keine verlängerte Arbeitszeit. Ja, also die Altersrente wird bei 67 bleiben und nicht auf 70 gehen. Das ist, glaube ich, das, was man so am Anfang hört oder jetzt im Vorfeld. Aber ansonsten wird nicht großartig über die Rente diskutiert. Und ich glaube, auch der Arbeitnehmer selber, ja, hat hier einen wahnsinnigen Verdrängungsmechanismus, der perfekt funktioniert, weil vielleicht das Alter, ja, die gesetzliche Rente noch so weit entfernt ist. Aber das hilft mir nachher natürlich nicht. Und es wird Lösungen geben, es wird auch Lösungen gesucht. Ja, ob das dann wirklich so ist, dass ich bis 70 arbeiten muss oder noch länger. Oder was ja auch immer sehr heiß diskutiert wird, dass alle Selbstständige jetzt auch pflichtversichert werden. Ja, es bekämpft ja aber die Ursache des Übels nicht, sondern es wird nur Zeit gewonnen, dass ich die Rentner, die jetzt an Rente gehen, wenigstens noch bezahlen kann in irgendeiner Form. Also wir sind von einer weitreichenden Reform Lichtjahre entfernt. Und das Schlimme ist ja, es gibt schon eine Lösung. Und das ist gerade die PUG, ja, hier die perfekte Lösung. Und das will ich jetzt hier in diesem Podcast auch aufzeigen. Und ganz wichtig für alle, die zuhören, wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt hier habt, also auch irgendwas, was jetzt hier gar nicht angesprochen wird, dann sammelt diese Fragen und schickt sie an mich. Und wir werden dann nochmal einen Podcast machen mit unserem Umsetzungsexperte in der PUG. Das bin nämlich nicht ich, wie Mobis immer denkt, sondern wir haben hier wirklich einen deutschlandweit führenden Experten, der kann auch hier wirklich jede Frage, die da aufkommen kann, beantworten.
Johannes meint mich damit.
Ja, genau. Ich komme darauf zurück, Maurice, wenn die ersten Fragen kommen. Aber ganz wichtig, und das wäre ja ganz witzig, wenn wir dann eine Podcast-Folge zu dritt machen und dann gehen wir auf eure speziellen Fragen ein, sowohl im Arbeitnehmerbereich als auch im Arbeitgeberbereich. Und meine Aufgabe ist es jetzt hier einfach, euch in beiden Bereichen zu zeigen, wie toll dieses Tool sein kann. Ich betone kann, weil es kann auch in die andere Richtung losgehen. Ja, also es ist hier kein Freifahrtschein für eine perfekte betriebliche Altersversorgung. Man muss gewisse Dinge beachten.
Ja, Johannes, jetzt hast du lang zum Thema hingewiesen. Jetzt sind wir natürlich alle mal gespannt, wie die Funktionsweise denn tatsächlich jetzt der PUG ist.
Ja, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, vorab jetzt ohne vielleicht noch ins Detail zu gehen. Man muss sich das so vorstellen, dass ich als Arbeitgeber von meinem Arbeitnehmer ein sehr zinsgünstiges Darlehen bekomme. Ich gehe also als Arbeitgeber eine Verpflichtung gegenüber meinem Mitarbeiter ein. Ich erteile die Zusage an meinen Mitarbeiter. Ja, und hier habe ich halt den Vorteil, dass ich hier ein sehr lang finanziertes Darlehen erhalte und natürlich auch ein Darlehen ohne jegliche Sicherheiten. Ja, also ich brauche hier nicht irgendwelche Sicherheiten stellen. Und so muss man sich dieses ganze System vorstellen. Und auf Arbeitnehmerseite, jetzt kommt ja ein Wort, was wir, Maurice, ja eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, habe ich ein klassisches Sparbuch. Ja, also wir wollen jetzt unser Geld in Anführungszeichen nicht auf dem Sparbuch versauern lassen, was man sonst so kennt, nämlich mit 0% Zins beziehungsweise Strafzins, sondern der Arbeitnehmer hat ein Sparbuch, was sich perfekt verzinst. Ja, ich komme gleich zum Beispiel, da zeige ich mal, was hier für Zinsen auf diesem Sparbuch möglich sind. Es geht hier nur um, ja, dass man es sich bildlich vorstellen kann, und jeder Cent landet 1:1 beim Arbeitnehmer auf seinem Sparbuch. Ja, und der Arbeitgeber hat eine Verbindlichkeit. Das ist so, ja, wenn man das System versteht, ja, also die POG, ich nenne das immer Easy POG, weil wenn man es mal verstanden hat von der Systematik, dann ist dieses Ding richtig einfach. Die Herausforderung liegt nur darin, diese Systematik auch wirklich zu verstehen.
Jetzt hast du ja nur zwei Sachen erklärt, also quasi das Unternehmen bekommt ein Darlehen von seinem Mitarbeiter und das Unternehmen gibt ihm sozusagen, gibt dafür eine Zinszusage. Und was passiert jetzt konkret? Wollen wir da mal auch drauf eingehen?
Genau, also ich wollte nur zur Einleitung nicht gleich überfordern. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wie hoch die aktuelle Förderung ist. Ne? Also viele kennen ja die betriebliche Altersvorsorge. Jetzt nehmen wir wieder das Beispiel der Direktversicherung. Da kann ich als Arbeitnehmer von meinem Bruttogehalt ja umwandeln. Der Vorteil besteht darin, dass ich als Arbeitnehmer dann ja netto viel weniger in diese betriebliche Altersversorgung einbezahle. Als Beispiel im Jahr 2021 sozialversicherungsfrei sind aktuell 284 Euro pro Monat. Das heißt, wenn ich als Arbeitnehmer von meinem Bruttogehalt, jetzt unterstellen wir mal, ich hätte 5.000 Euro Bruttogehalt und jetzt sage ich 284 Euro wandle ich um, dann landen ja diese 284 Euro tatsächlich vielleicht ja nur 142 Euro von meinem Nettogehalt in der betrieblichen Altersversorgung. Und diese 142 Euro haben nachher natürlich eine große Auswirkung, weil hier brutto gespart wird. Das heißt, tatsächlich landen ja 284 Euro in dem Vertrag. Sozialversicherungsfrei und steuerfrei. Steuerfrei kann ich wesentlich mehr machen. In der pauschaldotierten Unterstützungskasse letztendlich sogar unbegrenzt. Ich könnte mein ganzes Gehalt in eine pauschaldotierte Unterstützungskasse bezahlen. Steuerfrei. Sozialversicherungsfrei habe ich aber hier die gleichen Grenzen wie bei der klassischen Direktversicherung. Und das ist der große Vorteil. Jetzt kommt auch der Nachteil bei der klassischen Direktversicherung. Das sage jetzt ich. Ein Versicherungsvertreter wird vielleicht was anderes behaupten. Ja, hier landet Geld und ich weiß nicht wo und ich weiß auch nicht wie viel. Man geht ja heute davon aus, ich habe irgendwann das, was ich einbezahlt habe, in 10 bis 14 Jahren in der Versicherung drin. Das heißt, ich brauche 10 bis 14 Jahre, bis ich das Geld, was ich einbezahlt habe, über diesen Zeitraum auch aus meiner Versicherung wieder rausbekommen würde. Also viel, viel schlechter als ein klassisches Sparbuch. Bei der Unterstützungskasse habe ich sofort jeden Cent. Also die 284 Euro landen 1:1 auf meinem Sparbuch und werden verzinst.
Und zusätzlich 10 bis 14 Jahre deswegen, weil da so viele Gebührenstricken drinstecken, also Verwaltungsgebühr, Abschlussgebühr und so weiter?
Ja, also ich weiß ja nicht, die Versicherungen sind das oft nicht transparent. Ja, da fließt ja ziemlich viel Geld in den kompletten Verwaltungsapparat. Eine gute Versicherung ist da transparent, zeigt auch die Verwaltungskosten und es ist ja auch verständlich. Also Verwaltungskosten fallen hier natürlich an. Aber es ist immer die Frage, wie viel und wie durchsichtig so eine Versicherung agiert. Also da gibt es Unterschiede, auch wie Tag und Nacht. Und natürlich, was noch viel schlimmer ist, oftmals weiß ich gar nicht, wie viel Geld von meinen 284 Euro oder von dem Betrag, den ich hier einbezahle, tatsächlich in der Anlage landet. egal welche Anlage, ob ich da eine Rentenversicherung hinten dran habe, eine fondsbasierte Versicherung, ich weiß gar nicht, wie viel Geld tatsächlich dann im Fonds landet. Der Fonds will ja auch wieder Geld. Also so schmilzt dieser Betrag ja auf ein Minimum herunter. Und das ist dann der Grund, dass ich ja so ewig brauche, dass ich überhaupt mein eingesetztes Kapital wieder zurückbekomme. Ja, also wir leben heute hier in Verhältnissen, dass ich froh sein kann, wenn ich das, was ich einbezahlt habe, wieder zurückbekomme. Und das habe ich in der pauschal dotierten Unterstützungskasse in keinster Weise.
In keinster Weise? Gibt es dort gar keine Gebühren?
Für den Arbeitnehmer gibt es keinerlei Gebühren. Der Arbeitnehmer kann bis auf den letzten Cent genau ausrechnen, wenn ich heute 200 Euro umwandle und ich bekomme einen Arbeitgeberzuschuss. Also auch hier ist der Arbeitgeberzuschuss, der ist ja heute jetzt verpflichtend für Neuverträge. Da bekomme ich mindestens 15% nochmal obendrauf. Freiwillig kann ich auch mehr bezahlen. Wir bezahlen bei uns 25%. Das heißt, jemand, der 200 Euro umwandelt, kriegt von uns nochmal 50 Euro obendrauf. Das heißt, in brutto landen 250 Euro jeden Monat auf seinem Sparbuch und er bezahlt vielleicht netto nur knapp 100. Das kommt dann auf seine Steuerklasse an und je nachdem, welche persönliche Steuersätze er hat. Aber jetzt rechnen wir mal die Hälfte. Also er zahlt 100 ein und hat morgen 250 Euro auf seinem Sparbuch liegen. Und diese 250 Euro werden dann noch verzinst. Das ist die Zusage des Arbeitgebers, also von uns an den Arbeitnehmer. Und die kann ich individuell gestalten. Also ich darf jetzt nicht jedem Arbeitnehmer, dem einen zahle ich 1%, dem anderen 2%. Aber je nachdem, wenn ich das in Gruppen aufteilen kann, dann kann ich hier tatsächlich unterschiedlich bezahlen. Wir bezahlen einheitlich 1%. Das hört sich jetzt sehr knausrig an, aber ist es nicht.
Und 1%, aber dafür habe ich natürlich auch bei der Einzahlung eben nochmal diesen Bonus, ne? Also wenn du sagst, ihr zahlt 25%, also auf die eingezahlten 200 Euro von mir kommen nochmal 25%, diese 50 Euro, dann ist das ja schon mal eine ganz nette Rendite, wenn davon keine Verwaltungsgebühren abgehen.
Ja, genau das ist der Punkt für den Arbeitnehmer. Und das Schöne ist, ich kann es dir ja hochrechnen. Also wenn du, sag mal, heute 30 oder 35 Jahre bist, dann ist heute gesetzlicher Rentenanspruch mit 67. Und jetzt kann ich dir hochrechnen, wenn du das jeden Monat so durchziehst, bis du 67 bist, dann kann ich dir genau sagen, dann bekommst du dieses Geld. Und das ist keine Hochrechnung von irgendeiner Versicherung, die zigtausend Annahmen unterstellt, die sich am Ende alle als nicht wahr herausstellen. Ich sage jetzt nicht gelogen, sondern es hat sich halt einfach anders entwickelt. Hier habe ich tatsächlich den Wert auf den Cent genau. Ja, also nur als Beispiel, wenn man jetzt 2021 hingehen würde und du würdest den Maximalbetrag von 284 Euro, also aus sozialversicherungsrechtlich Maximalbetrag, umwandeln und ich würde dir dafür 25% Zuschuss bezahlen, das wären 71 Euro, und dafür eine Zinszusage von 1,5% geben, ja, dann würdest du unterstellt netto 142 Euro tatsächlich bezahlen, die Hälfte jetzt mal von 284 Euro gerechnet. Du bist 35 Jahre alt, du zahlst also noch knapp 31,25 Jahre jetzt in diesem Beispiel ein. Dann hast du in diesen 31,25 Jahren 53.250 Euro aus deinen eigenen Mitteln einbezahlt. Dein Anspruch mit 67 sind 170.000 Euro. Das entspricht einer Gesamtrendite von 320%. Und jetzt passt auf, eine jährliche Verzinsung von 6,6% mit Zinseszins. Das heißt, deine 142 Euro werden mit 6,6% jedes Jahr verzinst. Und das ist ein Zinssatz, mit dem könnte ich leben.
Und das garantiert,
sicher,
ne?
Ohne Risiko. Garantiert, ohne Risiko.
Wow.
Für mich immer ein Wahnsinn, ja, dass ich das über eine betriebliche Altersversorgung erhalten kann. Ja, also hier geht es wirklich um, ich sage immer, hier geht es um Marketing, dass sowas sich noch deutschlandweit durchsetzen kann.
Und du stellst das ja immer gegen die betriebliche Altersvorsorge von einem Direktversicherer. Gibt es da so ein Beispiel, was die für eine Rendite erzielen, abzüglich aller Kosten? Man weiß ja immer nicht, ne, wahrscheinlich.
Ja, also deswegen, ich mache es dann auch gerne gegenüber einer gesetzlichen Versicherung, weil natürlich kommt immer die Frage des Arbeitnehmers, ja, ich zahle ja aber dann auch wenig an meine gesetzlichen Rentenversicherung ein. Tatsächlich ist das so, also wenn du jetzt nicht über der Beitragsbemessungsgrenze liegst, dann wäre das ja so, dass du halt diese 284 € die du umwandelst, ja nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung landen. Wenn ich das durchrechne, brauche ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, dann habe ich trotzdem mit der Unterstützungskasse das Fünffache. Also so ungefähr kann ich kalkulieren. Also das, was ich verzichte, wenn ich darauf auf der gesetzlichen Rentenversicherung nicht verzichten würde, dann habe ich ja locker den Faktor 5, was
Wow.
ich in der pauschal dotierten Unterstützungskasse mehr habe. Also ich kann den Verlust der gesetzlichen Rente, brauche ich gar nicht durchrechnen, das kann ich vernachlässigen. Bei der Direktversicherung sieht es etwas anders aus. Da wird es natürlich variieren. Aber da kann ich auch davon ausgehen, dass es zwischen 3- bis 8-fachen liegt. Wenn ich eine sehr gute Direktversicherung habe, dann liegt es vielleicht nur beim Dreifachen. Habe ich halt echt so einen Rohrkrepierer, ja, dann habe ich sogar das Achtfache. Also bei der Direktversicherung kaufe ich halt die Katze im Sack. Ja, da weiß ich es vorher einfach nicht. Es kann durchaus auch gute Direktversicherungen geben, aber letztendlich kann ich das halt heute nicht sagen. Und für den Arbeitgeber ganz wichtig, der Arbeitgeber ist immer in der Haftung, was die Direktversicherung betrifft, nicht die Versicherung.
Bei
Also
den
das.
Gebühren in den Versicherungen und den oftmals sehr kleinen Beiträgen, die da auch oder wo Modelle aufgestellt werden, da ist das aber häufig gar nicht möglich, schon rein von der Logik. Also wenn du jetzt sagst, da war eine Zusage von 25 € oder von 50 € in deinem Beispiel vorhin, ne, bei den 200 €, dann sind das ja häufig schon allein die Gebühren. Das heißt, allein dieser Effekt wird schon aufgesogen durch die Gebühren.
Ja, also du brauchst wirklich dann eine Kapitalanlage hinten dran, die super gut funktioniert über die gesamte Laufzeit. Und das hast du heute halt nicht mehr. Die Versicherungen können ja auch nicht voll ins Risiko gehen. Ja, oder die können nicht alles am Aktienmarkt investieren. Dürfen sie, glaube ich, heute auch gar nicht. Das ist auch gut so, weil in der Regel würde sich die Rendite sonst noch schlechter entwickeln, weil die wahrscheinlich viel zu hohes Risiko dann eingehen. Das kann dann mal gut gehen, aber im Durchschnitt wird es schlecht laufen. Also die sind hier dann natürlich auch geregelt, dass die nicht alles dürfen. Und hier braucht sich der Arbeitnehmer um gar nichts kümmern, weil ganz egal, was ich als Arbeitgeber mit diesem Geld treibe, das hat keinen Einfluss auf diese Zusage und auf die Verzinsung.
Da müssen wir jetzt nochmal drauf reingehen. Also auch diesen Punkt, was ich habe es im Titel gesagt, Unternehmerbank. Was ist damit jetzt gemeint?
So, gerade einen Moment, ich muss hier meinen Kopfhörer anschnallen. So, der ist battery low. Jetzt wird er aufgeladen. So, ich glaube, du hast gerade von der Unternehmerbank gesprochen.
Ja, letztendlich, was ist denn damit jetzt gemeint? Weil du ja auch gerade gesagt, davon gesprochen hast, dass sozusagen das garantiert ist. Aber wenn der
Ja.
Unternehmer jetzt das Geld von mir hat, wie kann er das garantieren?
Genau, also wir waren ja jetzt gerade erstmal auf der Arbeitnehmerseite. Wir haben die Arbeitnehmerseite betrachtet, was eigentlich da passiert. Entgeltumwandlung und Arbeitgeberzuschuss, also ganz klassisch, was die meisten kennen. Warum ist jetzt hier bei dieser Lösung auch sehr oft von der Unternehmerbank gesprochen wird, liegt daran, dass ich als Unternehmen jetzt wahnsinnig Liquidität durch dieses Modell schaffen kann. Weil das, was hier umgewandelt wird, jetzt nehme ich wieder die Direktversicherung. Was passiert denn, wenn ich eine Direktversicherung nehme? Dann landet das Geld, was umgewandelt wird, plus mein Arbeitgeberzuschuss natürlich bei der Versicherung. Es fließt praktisch auf ein anderes Konto. Vorher ist aufs Arbeitnehmerkonto gelandet und jetzt fließt es auf das Versicherungskonto. Bei der Unterstützungskasse bleibt das Geld einfach in meiner Firma. Ich habe ja niemanden, dem ich dieses Geld bezahlen muss. Ich kann es komplett für mich behalten. Der Arbeitnehmer hat keinen Unterschied zur Direktversicherung, der wandelt um und hat halt einfach sein Nettogehalt weniger. Aber der Arbeitgeber hat einen wahnsinnigen Liquiditätsvorteil, weil dieses Geld nicht aus dem Unternehmen fließt. Es bleibt praktisch wie ein gestundetes Gehalt in der Firma. Und damit kann er Liquidität aufbauen und kann natürlich dieses Geld für Inneninvestitionen, ja, für Kapitalanlagen, was auch immer, verwenden.
Jetzt, ich habe mir das immer so vorgestellt, als du mir das erste Mal das jetzt erklärt hast, dass wenn du sagst, das Geld bleibt in der Firma, man muss ja dazu sagen, dieses Geld geht ja schon erstmal an die Unterstützungskasse e.V., ne? Also erstmal geht es raus, aber gleichzeitig wird wieder ein Darlehen von dieser Unterstützungskasse e.V. zurück ans Unternehmen gegeben und deswegen bleibt es sozusagen im Unternehmen. Aber die Haftung besteht oder die Schuld besteht dann gegenüber dieser e.V., ne?
Ja, also hier hast du zwei Dinge, die du unterscheiden musst. Du hast einmal diese Umwandlung, die bleibt definitiv bei dir in der Firma. Sie fließt auch gar nicht weg. Das Darlehen, das ist jetzt schon der zweite Punkt, wie ich Liquidität aufbaue, weil du bekommst jetzt durch diese pauschal dotierte Unterstützungskasse eine sogenannte Dotierung. Das ist ähnlich wie eine Abschreibung, also ein steuerliches Vehikel, ein steuerliches Werkzeug. Und diese Dotierung, die kann ich gleichzeitig wieder als Darlehen in meine Firma zurückholen. Und hier über diese Dotierung, da spare ich Steuern. Einmal, nämlich 30%, wenn ich jetzt in der GmbH bin, auf diese Dotierungssumme. Und gleichzeitig kann ich diese Summe wieder als Darlehen in meine Firma zurückholen, baue wieder Liquidität auf. Und drittens zahle ich Zinsen an meine Unterstützungskasse. Hier kann ich aktuell bis 9% bezahlen. Unser Experte sagt immer, okay, mit 7% habe ich gar kein Problem. Deswegen orientieren wir uns aktuell auch an diesen 7%. Ich zahle 7% Zins an die Unterstützungskasse. Und hier fängt es dann schon an. Dieses System muss ich verstehen, weil viele Unternehmer sagen dann zu mir, warum soll ich 7% bezahlen? Das ist der Wahnsinn. Ich will ja so wenig Prozente bezahlen wie möglich. Aber diese 7% bezahle ich ja an mich selber, an meine eigene Unterstützungskasse. Dort ist dieser Zins komplett steuerfrei und ich kann in der GmbH diesen Zins voll von der Steuer absetzen. Also jetzt rechnen wir mit 30%, kann ich 30% auf diesen Zins sparen. Und jetzt kommt der Clou, die Zinsen bezahle ich, das fließt tatsächlich an die Unterstützungskasse, aber auch diesen Zins kann ich mir wieder als Darlehen zurückholen. Und kann damit mein Darlehen ständig erhöhen und mein Zins wird immer höher, den ich dann wieder bei der Steuer berücksichtigen kann. Und so kann ich eine wahnsinnige Liquidität aufbauen. Und jetzt bin ich auch flexibel. Ich kann diesen Zinssatz jedes Jahr bestimmen. Wenn ich sehe, okay, ich brauche gar nicht so viel Zins, weil ich vielleicht steuerlich ein schlechteres Ergebnis habe, dann setze ich den Zins einfach auf 4%. Ja, weil was bringt es mir, wenn ich 7% habe? Ich setze den Zins jetzt einfach runter, weil ich brauche gar nicht so viel, weil das Jahr nicht ganz so erfolgreich war. Also ich bin hier extrem flexibel und diese Entscheidung kann ich jedes Jahr treffen, jedes Jahr verändern und auch erst dann, wenn ich schon meine Bilanz kenne. Also ich sehe, meine Bilanz hat dieses Ergebnis und jetzt kann ich diesen Zins ausnutzen und so kann ich das dann der Unterstützungskasse mitteilen und dann kriege ich dementsprechend so eine Zinsbescheinigung. Also ich bestimme letztendlich auch meine Steuerschuld selbst.
Und jetzt mal vielleicht nochmal zusammenfassend, also Mitarbeitersicht, ich habe hier mal ein paar Notizen gemacht, ist wie eine Art Sparbuch zu sehen, was allerdings vollständig transparent ist. Die Einzahlungen, die ich tätige, erfolgen in direkten Umwandlungen. Es erfolgt eine zusätzliche Einzahlung on top durch den Arbeitgeberzuschuss. Was es auch nochmal sehr attraktiv macht. Es gibt eine Verzinsung durch eine feste Zinszusage des Arbeitgebers. Die Fälligkeit erfolgt zu einem bestimmten Termin. Und der Zins ist fest, ja. Also diese Dinge aus Mitarbeitersicht, richtig?
Ja, alles richtig. Es gibt halt noch viel mehr Dinge, die der Mitarbeiter hier als Vorteil hat. Wenn ich es jetzt mal aufzähle, also hochrentabel, absolut kostenfrei. Ich habe einen sofortigen Vermögensaufbau. Also das, was wir gerade angesprochen haben, ich brauche nicht 10, 14 oder noch länger Jahre einbezahlen. Ich habe keine Kapitalverluste durch irgendwelche Provisionen. Es gibt auch keine versteckten Kosten. Es ist keine Prognose, sondern es ist tatsächlich ausrechenbar. Der Mitarbeiter kann es selbst ausrechnen. Da gibt es extra Internetseiten, wo ich alle Daten eintragen kann und kann es selbst ausrechnen. Es sind garantierte Leistungen. Es ist maximal flexibel. Auf diesen Punkt kam man noch gar nicht zu sprechen. Ich kann jederzeit meine Rate verändern. Ja, jetzt auch gerade bei weiblichen Arbeitnehmern, wenn die Schwangerschaft kommt, ja, dann kann ich aussetzen, alles unproblematisch. Ich kann danach wieder einsteigen. Ich kann den Betrag hochsetzen. Ich kann ihn reduzieren. Ich kann ihn einfach meinen persönlichen Lebensverhältnissen anpassen und sehe sofort, wie sich das auswirkt. Ja, also wenn ich vorher halt 200 Euro umgewandelt habe und wandle morgen nur noch 100 Euro um, dann kann ich das komplett in der Berechnung berücksichtigen und sehe dann, was die Auswirkung mit 67 ist. Also ich bin hier maximal flexibel. Ich kann auch extrem hohe Summen einbezahlen. Ich kann Überstunden umwandeln. Überstunden als Beispiel, da bin ich komplett auch von der Sozialversicherung befreit und natürlich von der Steuer. Also ich kann 20.000 an Überstunden in die PUC bezahlen, jedes Jahr steuerfrei, sozialversicherungsfrei. Und steuerfrei bin ich sowieso immer. Das war das, was ich auch schon erwähnt habe. Ich könnte mein ganzes Gehalt, weil ich es nicht brauche, solche Fälle gibt es, ja, weil ich vielleicht ja noch einen Ehepartner oder Ehepartnerin habe, die verdient. Und dann kann ich mein komplettes Gehalt in die Unterstützungskasse bezahlen. Steuerfrei. Also ich bin extrem flexibel. Einmalbeträge, ja, die laufenden Beträge, alles ist möglich, Sonderzahlungen. Ich habe keinen Sparzwang. Ja, also anders wie bei der Direktversicherung, da kann ich natürlich auch mal aussetzen oder kündigen. Ist aber wesentlich komplizierter, wenn ich nachher wieder einsteigen will. Das kann ich ja vergessen, das geht praktisch nicht. Nur unter ja, erschwerten Bedingungen. Das habe ich hier halt nicht. Ich kann jederzeit aussetzen. Ich habe eine gesetzliche Absicherung, ganz wichtig. Ja, also der Mitarbeiter hat ja immer Angst, dass das Geld dann morgen von der Firma nicht bezahlt werden kann. Und hier springt der Pensionssicherungsverein ein, weil ich als Arbeitgeber zahle auch einen Beitrag in den Pensionssicherungsverein, dass dieser einspringen kann, wenn ich als Firma morgen in Insolvenz gehe. Also auch hier, der Arbeitnehmer hat die volle Absicherung. Und wenn der Pensionssicherungsverein nicht mehr bezahlen kann, das sage ich immer an dieser Stelle, dann haben wir als Gesellschaft ganz andere Herausforderungen. Das ist in Deutschland der größte Verein, wird ja praktisch vom Steuerzahler auch bezahlt. Also wenn der nicht mehr bezahlen kann, ja, dann haben wir andere Probleme. Es ist die höchste staatliche Förderung, die ich überhaupt haben kann. Es gibt keine Verluste durch Beitragseinstellung, keine Verluste durch Arbeitsplatzwechsel, vollkommen Transparenz, keine Kapitalmarktrisen, echte Altersversorgung ab dem ersten Betrag. Ja, und es ist im Alter eine Kapitalleistung oder Rentenzahlung möglich. Auch hier bin ich extrem flexibel. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, also auch hier wieder Verweis auf unseren Experten, was da im Alter alles möglich ist. Nur ein Beispiel, wenn du jetzt als Arbeitnehmer 200.000 Euro Anspruch hättest, dann kann ich mit dem Arbeitgeber hier sogar ein Darlehen aushandeln. Du bekommst diese 200.000 nicht als Einmalzahlung, weil die Einmalzahlung hat ja auch ja, steuerliche Konsequenzen. Die musst du dann oder darfst dann ein Fünftelregelung anwenden. Also es gibt dann steuerliche Vorteile, aber das kostet dich natürlich richtig Steuern. Also wird es dir nicht als Einmalzahlung gegeben, sondern als Darlehen. Also hier kannst du frei gestalten. Also ja, je nachdem, was du halt mit dem Mitarbeiter aushandelst oder dann hier besprichst, je nach individueller Situation. Ja, also Garantiezins je nach Zusage. Der steht, den kann ich als Arbeitgeber, die 1%, die es bei uns gibt, die kann ich morgen nicht sagen, oh, nee, die bezahle ich jetzt nicht mehr. Deswegen haben wir die aber bewusst ganz nach unten gesetzt. Also 1% ist das Minimum. Nach oben unbegrenzt, also ich könnte auch 4% bezahlen oder mehr. Aber ganz bewusst nach unten, damit ich immer flexibel reagieren kann. Also ich kann in einem Jahr sagen, okay, wir zahlen dieses Jahr 5% Sonderbonus über die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Also auch das kommt noch dazu. Und tatsächlich Firmen, die PUC einsetzen, nutzen sowas. dass dann in einem Jahr sogar 9% Zins extra bezahlt wird und der landet 1:1 auf meinem Sparbuch. Also wie du siehst, wahnsinnig viele Vorteile.
Mhm. Arbeitgebersicht, also feste Fälligkeit. Also der Hauptvorteil ist doch jetzt erstmal der Liquiditätszufluss als Arbeitgeber.
Ja, das ist der größte Vorteil auf Arbeitgeberseite.
Ja, also wenn ich mal überlege, hast du da mal so ein Beispiel bei 50 Mitarbeitern oder sowas, sowas bedeuten kann?
Also bei 50 Mitarbeitern, ich habe ja dann hier mal meine eigene Excel-Liste gestrickt. 50 Mitarbeiter, oh je, da kommt aber eine gewaltige Summe raus.
Ja, machen wir vielleicht bei 10 oder so, dass man es mal ein bisschen greifen kann, ja?
Genau, rechnen wir es mal mit 10 durch. Unterstellt, jeder Mitarbeiter würde jetzt den Höchstbetrag von 284 Euro umwandeln. Und ich würde jetzt, wie es bei uns ist, 25% Arbeitgeberzuschuss bezahlen. Zinsvereinbarung jetzt 1,5% hier hinterlegt. So. Dann kommt raus, wenn ich dieses Geld einfach nur auf meinem Girokonto als Arbeitgeber hinterlege, also ich lege das Geld gar nicht an, weil ich aus irgendwelchen Gründen dieses Geld nur auf meinem Girokonto sammle, dann hätte ich nach 30 Jahren hier ungefähr einen Liquiditätsüberschuss von 142.000 Euro. Nur durch hier Umgestaltung mit steuerlichen Abzugsfähigkeiten, ja, weil ich ja keinerlei Rendite auf dieses Kapital erziele. Wenn ich jetzt aber konservativ dran gehe und sage, okay, ich schaffe es mit 3% zu verzinsen, dann sieht die Rechnung schon so aus, dass ich 926.000 Liquidität habe nach 30 Jahren. So, und wir gehen ja jetzt hin, ne, sagen, wir schaffen den MSCI World. Jetzt gehen wir mal von durchschnittlich 8% aus. Ich könnte dieses Geld mit 8% anlegen, dann hätte ich nach 30 Jahren fast 4 Millionen Liquiditätsüberschuss. Und ich hätte alle Verpflichtungen an meine Arbeitnehmer bezahlt. Und das bei 10 Arbeitnehmern. Also man kann sich vorstellen, welche Dimensionen hier bei 100, bei 1000, bei 10.000, Hunderttausende von Mitarbeitern erreicht werden. Siemens ist in Deutschland die größte Unterstützungskasse. Ja, also da geht es um Milliardenbeträge.
Krass, ja. Also das ist, ich meine, wenn man jetzt erstmal über Siemens mal auslässt, ja, aber auch für den Unternehmer in deinem Beispiel mit 10 Mitarbeitern, der sich da dann die 4 Millionen Überschuss aufbaut, allein das ist ja dann seine Rente quasi, ne? Wenn er die jetzt in Dividendenaktien hat, braucht er keine andere Rente mehr.
Ja, und das ist ja der große Vorteil auf der Arbeitgeberseite, ne? Ich habe Mitarbeiterdarlehen, sehr langfristig, zinsgünstig und sicherheitenfrei. Und du hast absolute Freiheit in deiner Vermögensanlage. Es interessiert niemanden, wie du dieses Geld anlegst. Ob das einfach intern in deiner Firma für dich arbeitet, ja, wo du vielleicht intern eine wahnsinnige Rendite damit erzielst, 10-20%, dann hast du ja noch viel mehr Geld. Oder aber ob du wirklich jetzt hingehst und du legst ein Depot an und legst alles, ein ETF, ja, MSCI World, egal was, das bleibt alles dir überlassen. Theoretisch kannst du dir das Geld auch ganz normal auszahlen lassen, als Darlehen. Und ich kann damit ins Casino gehen. Das verbietet dir kein Mensch. Das muss man sich mal vorstellen, sowas ist in Deutschland möglich.
Krass, ja.
Und dieser Vorteil, dass du mit diesem Geld tun und machen kannst, was du willst, ist natürlich auch der größte Nachteil auf Unternehmensseite. Weil ich kann dieses Modell dann nicht jedem Unternehmer empfehlen. Weil es gibt wirklich die Unternehmer, die solches Geld verwenden würden, ja, jetzt mal übertrieben, und gehen damit ins Casino. Und sowas, da sage ich, wenn man das vorher vielleicht weiß oder ahnen könnte, dann ist so ein Modell für diese Unternehmer nicht geeignet.
Mhm. Dann ist vielleicht das Unternehmersein auch nicht für sie geeignet.
Ja, also das geht manchmal Hand in Hand. Die Herausforderung liegt halt darin, dass der Unternehmer das etwas anders sieht. Ja, also Außenstehender könnte man das so sagen, aber der Unternehmer selber sieht es natürlich nicht so. Mhm. Und es gibt leider auch Unternehmer, die dieses Modell dazu nutzen, um ihre Liquiditätslücken, die sie schon haben, zu stopfen. Also auch das ein erhebliches Risiko. Unternehmen, die immer Liquiditätsschwierigkeiten haben, schaffen sich damit mehr Liquidität, aber die versickert natürlich genauso in irgendwelchen Löchern wie vorher auch. Das heißt, der Arbeitgeber oder der Unternehmer hat nie die Möglichkeit, dieses Geld, wenn es dann benötigt wird, ja, um die Rente auszubezahlen, überhaupt wieder auf dem Konto zu besitzen. Ja, und das ist nachher die Schwierigkeit und der größte Hemmschuh für viele Unternehmer, zu sagen, dass sie dieses Modell machen. Ja, und das ist, ja, also ich kann ja noch ein paar Vorteile hier aufzählen auf Unternehmerseite. Ich habe eine steuerliche Anschubfinanzierung durch diese Dotierungsmöglichkeit. Der vereinbarte Datensatz zwischen Unternehmen und Unterstützungskasse ist extrem variabel. Ich kann den letztendlich selber bestimmen. Ich bin absolut oder ich werde vielleicht bankenunabhängig. Auch das gerade für relativ erfolgreiche Unternehmer immer ein wichtiger Punkt. Auch die brauchen ja mal eine Finanzierung. Wenn die das plötzlich bankenunabhängig machen können, weil sie ihre eigene Unternehmerbank haben, dann ist das ein wahnsinniger Vorteil. Flexibel, extrem steuerlich gestaltbar. Es ist kein Steuersparmodell, sondern ein betriebswirtschaftliches Modell. Auch das wird oftmals hier verwechselt. Ich habe eine extrem flexible Gestaltungsmöglichkeit in der Auszahlungsphase. Hier kommen dann viele Faktoren. Was passiert denn in der Auszahlungsphase? So, jetzt gehst du in Rente, du hast einen Anspruch von 200.000 Euro. Jetzt ist es so, dass du als Unternehmen entscheiden kannst, wie du diese 200.000 Euro steuerlich berücksichtigst. Weil jetzt im Alter, in der Auszahlungsphase, werden diese 200.000 Betriebsausgabe. Auch das ein großer Unterschied zur Direktversicherung. Bei der Direktversicherung ist die Betriebsausgabe in dem Moment, wo sie an den Versicherer fließt. Das ändert sich bei der pauschaldotierten Unterstützungskasse. Das Geld, was auf deinem Konto bleibt, ist keine Betriebsausgabe mehr. Das heißt, du reduzierst im ersten Schritt auch deine Personalkosten. Das gleichst du durch die Dotierung, die du ja steuerlich bekommst, wieder mehr als aus. So, dass du das steuerlich nicht als Nachteil empfindest. Und im Alter, im Moment der Auszahlung, darfst du jetzt bei dir 200.000 Euro entscheiden, verwende ich das sofort als Betriebsausgabe, verteile ich es auf 10 Jahre. Also extrem flexibel. Der Nachteil ist, wenn du es nicht sofort verwendest und jetzt stirbst du, dann verfällt auch dieser steuerliche Anspruch beim Unternehmen. Also dann kann ich diese 200.000 Euro, wenn du sie jetzt noch gar nicht in Anspruch genommen hättest oder erst nur ein Jahr, dann kann ich die restlichen 180.000 Euro als Beispiel steuerlich nicht mehr verwerten. Aber du siehst schon, ja, du bist extrem flexibel in der Auszahlungsphase. Also eine Firma wie Siemens, die können jedes Jahr entscheiden, wie viel nutzen wir steuerlich. So und so viele Millionen oder Milliarden oder so und so viel. Und so ist ein wahnsinniges Steuerungsinstrument.
Eine Anmerkung, Johannes, du hattest ja von dem Unternehmer gesprochen, der sogar damit ins Casino gehen kann. Ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen geht jetzt die Frage um, huch, okay, wenn der mit meiner Rente ins Casino gehen kann, dann ist das doch auch für mich ein enormes Risiko. Ist es aber nicht, weil...
Achso, jetzt komme ich mit meiner Antwort.
Ja, genau.
Ja, also natürlich ist es trotzdem ein Risiko, aber deine Zahlung, die du bisher einbezahlt hast, also wenn du 5 Jahre einbezahlt hast und du hast aus diesen 5 Jahren einen Anspruch von 10.000 Euro, dann sind diese 10.000 Euro durch den Pensionssicherungsverein abgesichert. Die Firma geht dann natürlich pleite, weil das Geld verzockt wurde, dann geht die Firma pleite, du wirst vielleicht im ersten Schritt arbeitslos. Ja, aber dein Anspruch, den du bis dahin bezahlt hast, diese 10.000 Euro als Beispiel, bleiben dir erhalten und werden dir in der Rente über den Pensionssicherungsverein ausbezahlt.
Also du hast kein... Habe ich doch gar kein Risiko.
Genau, also du hast kein Risiko. Also das Risiko ist halt, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst, ja, also dass der machen kann, was er will mit dem Geld. Aber du, mit dem Geld, was du einbezahlt hast und mit dem Zinssatz, all das bleibt dir erhalten und wird dir dann in der Zukunft vom Pensionssicherungsverein bezahlt. Du kannst auch, ne, wenn du dann einen neuen Arbeitgeber findest, also auch das ist ein riesiger Unterschied zur Direktversicherung, da gibt es nichts zu mitnehmen. Ja, also der neue Arbeitgeber kann deine, ich sag mal, Unterstützungskasse, die du bei deinem anderen Arbeitgeber hattest, jetzt auch wenn der nicht Insolvenz geht, nicht mitnehmen. So, das ist aber gar nicht schlimm, weil die wird ja dort weiterhin verzinst. Also wenn ich heute einen Mitarbeiter habe, der bei uns eine pauschal dotierte Unterstützungskasse hat und ich verzinse die, dann zahle ich diesen Zins immer weiter, bis er 67 ist, egal wo dieser Mitarbeiter dann arbeitet. Es landet natürlich kein neues Geld mehr, weil der ja nicht mehr da ist, nichts mehr umwandelt und ich keinen Arbeitgeberzuschuss mehr bezahle. Aber das Geld, was bis zu seinem Ausscheiden da war, verzinst sich natürlich jedes Jahr mit dem Mindestzins 1% weiter. Deswegen auch für mich so entscheidend, dass der Mindestzins so niedrig wie möglich ist, weil ich will ja jemand, der schon 20 Jahre nicht mehr bei uns arbeitet, keine 4% Zinsen noch bezahlen. Ja, so muss ich halt 1% Zinsen bezahlen. Das kann ich dann verschmerzen.
Aha. Und kannst du das also unterschiedlich machen? Also bei aktiven Mitarbeitern mehr als bei inaktiven?
Grundsätzlich nicht. Ja. Also wenn ich entscheide, ich habe hier eine Gruppe und alle bekommen das Gleiche. Aber natürlich ist ein passiver Mitarbeiter in der Zukunft raus. Wenn ich dann das verändere, ja, dann hat er immer noch seine 1% und alle anderen bekommen vielleicht 2%. Und auch bei flexiblen Lösungen, so wie wir es machen, dass ich einmal im Jahr vielleicht 5% bezahle, da ist natürlich der ausgeschiedene Mitarbeiter nicht mehr beteiligt. Ah, ja. Der bekommt seine Zusage, so wie sie damals geregelt war, ne, bis zum Ausscheiden. So wie es da geregelt war, diese Zusage erhält er weiterhin. So, jetzt kommt es aber, ne, also weitere Vorteile des Arbeitgebers. Also erstmal noch zum Nachteil, was immer natürlich auch von den lieben Versicherungen erwähnt wird, der Arbeitgeber haftet. Also du haftest, auch wenn du das Geld jetzt verschleuderst, also jetzt als GmbH-Geschäftsführer kannst du das auch tun, aber das wäre natürlich ein Haftungsfall für dich als Geschäftsführer. Also da würdest du nicht rauskommen, hast du privat nichts, dann passiert ja auch nichts, ja, dann bist du halt auch Privatinsolvenz, aber grundsätzlich bist du erstmal in der Haftung. Was viele nicht wissen, das bin ich bei der klassischen Direktversicherung als Arbeitgeber auch. Deswegen, wir übernehmen keinerlei Direktversicherung bei neuen Arbeitnehmern, allein schon aus diesem Haftungsgrund, weil viele Direktversicherungen, wenn ich die heute übernehme, der bezahlt vielleicht schon 10 Jahre ein bei seinem alten Arbeitgeber, haben eine Unterdeckung. Diese Unterdeckung übernehme ich als neuer Arbeitgeber und nehme sie mit in die Zukunft und hafte vielleicht irgendwann, wenn der Arbeitnehmer bei mir ausscheidet, und die Direktversicherung viel zu niedrig ist, dann bin ich in der Haftung, dass ich ihm das bezahle, was die Versicherung versprochen hat.
Krass.
Also ich habe da schon öfters Diskussionen gehabt, auch mit Versicherungsvertretern. Es ist tatsächlich so, dass der Arbeitgeber haftet. Wir haben auch die ersten Fälle. Natürlich hafte ich nur, wenn es auch einen Kläger gibt. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer hier klagt und den Betrag von der Direktversicherung eigentlich will, den holt er sich dann beim Arbeitgeber. Die Versicherungen sind immer außen vor. Also da hat die Versicherungslobby gute Arbeit geleistet. Ansonsten, du hast Verbesserung des Ratings, ja, weil es gibt hier keine Rückstellung in der Bilanz. Es ist ein extrem starkes Instrument für die Mitarbeiterbindung. Natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter aufgeklärt werden, dass sie das Modell verstehen. Ja, wir haben 3 bis 8 Mal höhere Rente als mit einer Versicherungslösung. Bereits ab dem ersten Monat ist ein Anspruch. Ja, also auch das ist ganz wichtig. Und ich habe auch eine Altersabsicherung für Gesellschafter, Geschäftsführer und Führungskräfte. Und zwar eine sehr hohe Altersabsicherung. Ja, weil da kann ich sehr hohe Gehälter umwandeln und kann mir damit ja, meine Steuern in die Zukunft verlagern, die dann, je nachdem, wie ich es gestalte, noch wesentlich geringer ausfällt. Also auch hier wirklich Steuerungen jetzt mit GmbH und GmbH-Geschäftsführer. Und ich kann halt natürlich das Geld für jegliche Investitionen einsetzen. Ich kann mein Kontokorrent jetzt mal ganz klassisch einfach zurückführen. Ja? Also da hätte ich ja schon die erste Renditeersparnis, wenn ich eine Firma bin, die einen sehr hohen Konkurrentenanspruch nimmt und da 8%, 10% oder noch wesentlich höhere Zinsen bezahlt, dann habe ich sofort eine Rendite von 10%. Also ich ersetze praktisch ja nur den Konkurrentenkredit. Und deswegen kommen manche Firmen sehr schnell in zweistellige Rendite mit ihrer pauschal dotierten Unterstützungskasse. Mhm. Ja, und das sind alles so Dinge, die extrem vorteilhaft sind. Und was man auch noch sagen muss, es ist eine Hohlschuld. Ja, also auch das sollte jeder Arbeitnehmer wissen. Das heißt, wenn ich hier eine pauschal dotierte Unterstützungskasse abschließe und ich war 10 Jahre bei dir jetzt in der Firma und scheide aber dann mit 30 oder 35 aus, habe einen Anspruch mit 67, aber das sind ja 30 oder noch mehr Jahre dazwischen und der Arbeitnehmer kommt nicht zu dir und verlangt diesen Anspruch, dann bleibt das Geld in der Firma. Laut unserem Experten liegt die Dunkelziffer hier bei 30%.
War das jetzt eine Bewerbung bei mir oder?
Nee, aber das muss man einfach wissen. Also sowohl der Arbeitgeber, ja, sollte das kennen und aber auch natürlich der Arbeitnehmer. Die Rente ist ja immer eine Hohlschuld. Mhm. Ist übrigens die gesetzliche Rentenversicherung auch. Nur dort wird man natürlich immer informiert, dass man jetzt Rentenanspruch hat. Aber ich muss nicht als Unternehmen meine Mitarbeiter, die irgendwann mal bei mir waren, informieren, dass sie hier noch einen Anspruch aus der pauschal dotierten Unterstützungskasse haben. Und die haben ein Jahr Zeit nach Eintritt des gesetzlichen Rentenalters, haben die ein Jahr Zeit, diese Rente beim Unternehmen abzuholen.
Was? Echt? Und dann ist es weg?
Dann, und wenn sie das nicht tun, ist es weg für den Arbeitnehmer.
Wow.
Ja. Und da musst du dir einfach vorstellen, dass es natürlich jetzt gerade in größeren Firmen sehr viele Arbeitnehmer gibt, die vielleicht ja nur ein Jahr, 2 Jahre da waren. Vielleicht auch länger, aber natürlich in ihrem gesamten Arbeitsleben 10 Stationen haben nachher und gar nicht dran denken, dass sie bei dir oder bei irgendeiner Firma noch eine BAV über die pauschal dotierte Unterstützungskasse haben.
Ja, das würde ich ja gerne mal wissen, wie da der prozentuale Anteil ist, weil den schätze ich ja enorm hoch ein.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, ne, die Dunkelziffer geht mal von 30% aus. 30% wird nicht abgeholt. Viele auch, weil sie es vergessen, aber auch viele, weil sie sagen, wegen denen 50 Euro im Monat als Beispiel oder 20 Euro im Monat, je nachdem, wie lange man ja einbezahlt hat, ist das ja nicht viel Geld für den Einzelnen, in Anführungszeichen, aber für die Firma addiert sich das natürlich. Ja, wenn ich 10.000 Mal 20 Euro im Monat nicht bezahlen muss, dann sind es irgendwann halt gigantische Summen.
Sag mal, was auffällt, ist deine Arbeitgeber-Vorteile-Liste ist 2,8 Kilometer. die Arbeitgeber-Nachteile-Liste, da hast du nur relativ wenig.
Ja, das ist das Schöne insgesamt an diesem Modell. Ich glaube ja, beim Arbeitnehmer habe ich so gut wie gar keine Nachteile, weil da sehe ich einfach keine Nachteile. Ja, also, und der Arbeitgeber, bei dem gibt es noch Nachteile.
Ich sehe schon einen Nachteil, den hast du gerade angesprochen. Nämlich, ich bin dafür verantwortlich, in 35 Jahren mir einen Reminder zu stellen und darauf sozusagen mir das Geld zu holen.
In Anführungszeichen ein Nachteil. Klar, ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich mein Geld bekomme. Ja, aber das ist ja jetzt kein Nachteil in dem Sinne. Ja, ich sage mal, wenn ich es ja vergesse, dann bin ich tatsächlich halt selbst schuld. Aber es ist jetzt so kein Nachteil, der jetzt irgendwo messbar wäre. Ja, klar, individuell wäre das natürlich ein riesen Nachteil, wenn ich es dann einfach vergesse. Aber dann kann es dir auch nicht so schlecht gehen. Ja, hoffentlich, dass du das einfach vergisst. Ja. Ja, aber klar. Das könnte tatsächlich ein Nachteil sein, das Vergessen, die Rente abzuholen. Ja, aber das hatte ich bisher nie als Nachteil gesehen, weil das liegt natürlich in meiner eigenen Verantwortung. Mhm. Ja. Aber klar, als Arbeitgeber, es ist kein leicht verständliches Modell. Ne? Und der Unternehmer sollte das Modell verstehen. Ja, also insbesondere den Unterschied zum Sparbuch, was wir in der Mitarbeitersicht haben, und als Darlehen in der Arbeitgebersicht. Und dann noch halt den Zusagezins, Zinszusage an Mitarbeiter auf der einen Seite. Also ich habe ja zwei Zinsen. Einmal den Zins, den ich als Firma an meine Mitarbeiter bezahle und einmal den Darlehenszins, nämlich den Zins, den ich an meine Unterstützungskasse, an mich selbst bezahle. Also dieses Modell sollte man verstehen und aus eigener Erfahrung, das dauert manchmal extrem lang, dass man das wirklich so verinnerlicht. Und natürlich, was ich gerade angesprochen habe, ein verantwortungsbewusster Umgang mit dieser zusätzlichen Liquidität. Weil wie gesagt, du kannst damit tun und lassen, was du willst. Der Unternehmer, und das haben wir ja schon angesprochen, sollte tatsächlich Unternehmer sein. Ja, also nicht nur auf dem Papier, sondern auch in seinem ganzen Mindset. Ja, und Unternehmen mit Ziel, dass irgendwann die Firma liquidiert wird, sind natürlich für dieses Modell nicht geeignet, weil dann fließt dieses ganze Geld auch steuerlich benachteiligt wieder raus. Hier kommt dann oft die Frage, bin ich denn benachteiligt, wenn ich meine Firma verkaufen will? Nein, bin ich nicht. Ich habe eine stinknormale Verbindlichkeit und dagegen in aller Regel ja Vermögenspositionen. Es ist nichts anderes wie eine Darlehensverbindlichkeit von einer fremden Bank. Da habe ich auch eine Darlehensverbindlichkeit und vielleicht, weil ich damit ein Grundstück finanziert habe, eine Vermögensposition dagegen. Also auch das ist einfach die Denkweise, ja, die ich hier halt etwas ablegen muss.
Okay, ja, ich sag mal, was nochmal wichtig ist, machst du dir so ein kleines Workbook oder Booklet nennst du das, glaube ich, ne, das Zaster-Booklet im Nachgang, weil diese Grafik, die ich hier zum Beispiel gesehen habe, die hat es mir nochmal eher verdeutlicht und das nur auf der Tonspur zu hören, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Hast du da was erstellt?
Also da werde ich auf jeden Fall was erstellen. Ja, ich habe was erstellt, das ist aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, also, aber da hast du recht, da sollte man was erstellen, weil das nur per Podcast ziemlich schwierig zu verstehen ist. Ja, aber es war ja auch heute nicht so unser Anspruch, jetzt hier alles zu verstehen, sondern auch einfach ja, mal seine eigene Rente und auch die BAV in einem anderen Licht zu sehen. Und sich das ja wirklich mal, ich sage ja, zu hinterfragen, Fragen zu überlegen, Fragen dann auch zu stellen, die wir dann in einem extra Podcast nochmal ausführen können. Da geht es ja um, ja, was passiert, wenn ich vorher sterbe? Was passiert mit dem Geld? Ist das vererblich? Es gibt ganz, ganz viele Fragen. Was passiert steuerlich danach? Ja, also und auch in der Firma kommen da immer ganz viele Fragen auf. Ja, und um hier einfach uns diese Fragen zu stellen, damit wir sie in einem Podcast dann wirklich mal ausführlich beantworten können. Und vielleicht machen wir hier ja auch mal ja, eine Serie mit Bild, um gewisse Dinge ja, nachvollziehen zu können. Mhm. Ich glaube, das ist hier extrem wichtig, dass man das auch einfach mal ja, vor sich am PC oder halt am Bildschirm sehen kann.
Ja, cool. Nichtsdestotrotz, gibt es noch einen Zaster-Fazit zu der ganzen Thematik, auch wenn ich mir die Antwort ja schon denken kann?
Ja, ey, du weißt ja, ich brenne ja für dieses Thema so extrem, da kann ja mein Zaster-Fazit nur positiv sein. Also auch hier nochmal ganz wichtig ist einfach, also bei uns ist die Durchdringung schon sehr hoch, aber auch bei uns macht nicht jeder Mitarbeiter mit. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ich es als Mitarbeiter nicht verstehe, dann kann ich hier nur raten, dann lass es sein. Ja, also es ist ja nur eine Möglichkeit. Heute ist ja noch so, dass ich nicht verpflichtet bin, als Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung abzuschließen. Ich bin der Überzeugung, das wird kommen. Aber solange ich halt hier noch das Wahlrecht habe und es nicht verstehe, dann zwingen wir natürlich hier auch keinen. Ja, und dann ist es auch besser, der Mitarbeiter lässt es sein. Und das kannst du natürlich auch für einen Unternehmer anwenden. Wenn er es nicht hinbekommt, dieses ja, Produkt, dieses Modul, dieses Modell zu verstehen, dann soll er es sein lassen. Weil es natürlich in der Einführung schon extrem aufwendig. Ja, ich muss ja auch alles dokumentieren. Ich muss Zusagevereinbarungen mit jedem Mitarbeiter schließen. Also der Aufwand im Vergleich zur Direktversicherung ist hier nochmal etwas höher. Und das lohnt sich dann natürlich auch nur, wenn ich hinter diesem Modell selber stehe. Aber ja, für mich war schon immer der größte Vorteil die Selbstbestimmtheit. Ja? Diese Selbstbestimmung, Ja, keine Angst zu haben, was die Versicherung mit dem Geld tut, ja, sondern wirklich auch als Mitarbeiter zu wissen, wo das Geld landet. Ja, und vor allem für mich, dass ich dieses Geld einsetzen kann, wofür ich es will. Also wir haben einen Unternehmer, der hat sich damit ein Chalet in Österreich gekauft. Ja, die Mitarbeiter wissen das, also auch alles transparent. Und die Mitarbeiter können dann sogar verbilligt, ja, dieses Chalet nutzen. Also ich kann da auch auf andere Art und Weise eine extreme Mitarbeiterbindung erzeugen. Und ja, alle großen Firmen, also sehr viele DAX-Unternehmen haben ihre eigene Unterstützungskasse. Die wissen warum. Ja, und hier wird auch nicht, der Gesetzgeber geht hier nicht dran. Also es gibt dieses Ding, ich weiß nicht, 150 Jahre oder noch länger, da hat sich sozusagen nie großartig etwas verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist dieser Zinssatz. Der war früher sogar bei 12%. Also 12% kann ich jetzt nicht mehr an meine eigene Unterstützungskasse bezahlen. Aber ansonsten hat hier der Gesetzgeber nichts gemacht. Und da traut sich auch keiner dran, weil es alle Großkonzerne nutzen seit Jahrzehnten. Und mit dieser pauschal dotierten Unterstützungskasse können wir es halt diesen Großkonzernen gleich tun. Und ich kann eine wunderschöne Win-Win-Situation für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber schaffen. Und zusammenfassend kann ich nur sagen, Liquiditätsbeschaffung, Mitarbeiterbindung und die Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen. Ich als Zaster brauche da nicht mehr Vorteile. Deswegen mein Zaster-Fazit eindeutig.
Ja, cool, Johannes. Ich habe es beim ersten Mal nicht gleich auf Anhieb gerafft. Deswegen hat es mir enorm geholfen, das nochmal nachzulesen. Den Tipp kann ich auch nur geben, weil es ein sauspannendes Thema ist. Und ansonsten, wenn ihr euch da mal ein bisschen eingelesen habt, nochmal im Nachgang in das Thema, dann stellt uns die Fragen, schickt die an Johannes am besten direkt. Brauche ich die nicht weiterleiten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu diesem Thema in Teil 2.
Ja, ich freue mich drauf.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.